als Verkäufer. Früher war das so, wenn Sie jetzt Ihre Immobilie, irgendeiner Ihrer Immobilien über irgendeines von Pollbüros verkaufen wollten, dann haben Sie also in der Regel einmal die Woche freitags einen Anruf bekommen. Ja, Herr Kaiser, so, wir hatten 7 Besichtigungen, aber die haben ja alle gesagt, zu teuer. Oder ich weiß nicht was, ja. Heutzutage wird das halt zum einen, ja, künstliche Intelligenz, automatisch bespielt, digital bespielt. Sie kriegen Reportings. Sie können auch über die Verkäuferplattform sich quasi einloggen und sind quasi live dabei, weil alles live getrackt wird. Es ist nicht mehr so wie früher, dass Sie einen Anruf bekommen oder es bekommen, wenn Sie Glück haben. Manchmal haben Sie gar nichts bekommen und haben dann einmal im Monat angerufen, arbeitet ihr überhaupt noch? Also, das verändert sich, ist alles viel transparenter. Mag vielleicht nicht jedem gefallen. Viele Verkäufer mögen es, einfach zu wissen, was läuft. Weil man natürlich dann auch sehen kann, warum wird es nicht verkauft. Diese Basics, die dieses Unternehmen hat, mit Dienstleistung, Qualität, Vertrauen, das ist das Wichtige. Das führt im Endeffekt dazu, dass Menschen mit uns arbeiten wollen, dass Makler zu uns kommen möchten, dass Kunden mit uns arbeiten wollen, dass Verkäufer mit uns arbeiten wollen. Vielen interessiert das Digitale gar nicht. Nice to have. Ja? Also, Herzstück, nein. Ich sehe überall Raumverwaltung. Ich sehe Hausverwaltung, Finanzierung. Ach, ich habe noch so viele, oder ich sage ihr, ja, so, der Geschäftsleiter. Wir haben noch so viele Dinge im Kopf.
Herzlich willkommen zu ImmoKaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Heute bin ich zu Gast in den heiligen Hallen von Poll Immobilien in Frankfurt auf der Feldbergstraße.
Jawohl.
Mir gegenüber sitzt Daniel Ritter, geschäftsführender Gesellschafter, Gründer von Poll Immobilien. Mehr muss man, glaube ich, gar nicht sagen. Einem der führenden europäischen Premium-Maklerunternehmen. Und ja, wir werden heute über Sie, Herr Ritter, sprechen, über von Poll Immobilien, Digitalisierung, Wachstum. Das sind unsere Schwerpunktthemen. Ich freue mich richtig drauf. Lassen uns gerne in den Podcast starten. Herzlich willkommen im ImmoKaiser Podcast.
Ja, herzlichen Dank, lieber Kaiser. Herzlichen Dank, dass Sie sich auch den Weg zu uns gemacht haben und sich die Zeit genommen haben oder die Zeit nehmen, dass wir uns ein wenig unterhalten können über das, was passiert.
Sehr gut. Der Pod startet üblicherweise mit 3 Fragen und die sind wie folgt. Wie tanken Sie außerhalb Ihrer eigenen 4 Wände eigentlich Kraft, wenn Sie mal gerade nicht mit Immobilien beschäftigt sind?
Naja, grundsätzlich, wenn man davon ausgeht, dass Kraft Sonne ist, müsste man sich ja südlicher orientieren. Das ist sicherlich einer der Punkte. Das muss jetzt nicht nur in der Winterzeit sein in Deutschland, wenn es ein bisschen kälter ist, ein bisschen trister ist, ein bisschen dunkler ist. Aber natürlich, ja, verbringe ich gerne auch mal ein verlängertes Wochenende in Spanien oder in Italien, um einfach ein wenig Sonne zu bekommen, was immer gut ist, um sich zu sammeln, sich zu reflektieren. Das ist sicherlich ein Punkt, das mache ich sehr, sehr gerne. Ansonsten ist man meistens irgendwo mit dem Leben rund um diese Firma beschäftigt.
Haben Sie einen Lieblingsort in Spanien?
Ich bin sehr, sehr gerne im Süden, in Andalusien, weil es sicherlich wärmer ist, weil es spanischer ist. Ja. Und weil es sicherlich 325 Sonnentage einem eine gewisse Flexibilität geben, das fast das ganze Jahr machen zu können.
Ja. Und Immobilien, Podcast, zeichnen wir gerade auf.
Ja.
Haben Sie selber Immobilien?
Ja, selbstverständlich habe ich auch selber Immobilien. Ich habe eine Immobilie, wo ich dankbar bin, dass ich daran wohnen darf. Aber auch die ein oder andere Auslandsimmobilie, wo ich dann ein wenig Sonne tanken kann und Kraft tanken kann. Ja, und sicherlich habe ich auch, wie man das bestimmt erwartet, die ein oder andere Kapitalanlage.
Also das komplette Bandbreite.
Sehr gut. Weil man natürlich auch sagen muss, wenn man nun mal irgendwo sehr, sehr nah an diesem Geschäft ist, ist es eher unwahrscheinlich, keine zu haben.
Wenn ich Sie auf einer Baustelle treffen würde, wo könnten Sie da besonders gut sich engagieren?
Naja, ich versuche aufgrund in der Regel am ehesten mangelnder Kenntnis, eher in der zweiten Reihe zu stehen. Ich bin mehr die Kategorie der Assistent, der anreicht und versucht, nicht in der Nähe im Weg zu stehen. Ansonsten bin ich jetzt nicht derjenige, der selbst Hand anlegt.
Sehr gut. Sie kennen die Profis, die es besonders gut machen.
Ja, hauptsächlich besonders gut machen, aber man kennt natürlich selbstverständlich irgendwelche Unternehmen, die auf etwas spezialisiert sind und die das auch alles viel, viel besser machen als ich. Deswegen sind sie darauf spezialisiert.
So ist es. Herr Ritter, stellen Sie sich doch mal bitte den Immo-Kaiser-Podcast-Hörern vor. Was sollten die Hörer über Sie wissen?
Was sollten die Hörer über mich wissen? Ja, wir haben vor 25 Jahren mit ein paar Freunden diese Firma gegründet und haben versucht, immer alles besser zu machen. Und das ist draus geworden.
Gab es bestimmte Meilensteine, wo Sie heute sagen, in der Retrospektive, das hat uns einen richtigen Wachstumsturbo gegeben?
So wirkliche Meilensteine nicht, weil im Endeffekt war es ein stetiger Prozess. Es waren natürlich immer, es waren oft irgendwelche Rückschläge, die vielleicht, also Rückschläge weniger auf unserer Seite, sondern wir hatten Lehman, Subprime, wir hatten Dotcom, auch das hatten wir in der Anfangszeit. Wir hatten sicherlich die Finanzkrise, wir hatten jetzt sicherlich auch in kürzerer Vergangenheit hatten wir die Pandemie, wir hatten Ukraine. Es waren immer wieder Situationen, wo man sich sammeln musste und überlegen musste, was ist klug. Jetzt so wirkliche Meilensteine, Driver für Dynamik. Nein, wir haben einfach immer irgendwo versucht, was Kluges zu machen.
Ich frage auch deswegen, wir haben ja über 20.000 Immobilienmakler in Deutschland. Ja, und der eine oder andere hat sicherlich ja auch vielleicht die Vision, mal etwas ähnlich Großes oder zumindest etwas Größeres aufzubauen. Und da ist ja immer die Frage, wo ist die Magie in der Firma gewesen? Oder wo wurde mal eine Abzweigung genommen, die sich im Nachhinein als besonders klug herausgestellt hat? Gibt es solche Momente?
Nein, und ich glaube, das ist auch die verkehrte Formel. Ich glaube, die richtige Formel ist weiterhin sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Zeiteinsatz. Und sicherlich, wenn man permanent versucht, das ist im Privaten wie im Geschäftlichen. Ich finde, wenn man permanent versucht, sich zu verbessern, das heißt, das Unternehmen zu verbessern, die Dienstleistung zu verbessern, das, was man, ich sag mal, den Maklern bietet, weil eigentlich ist ein Unternehmen ja ein Dienstleister. Das ist eine Dienstleistung gegenüber den Maklern. Dann haben sie permanent ein gewisses Wachstum, weil sie einfach versuchen, Dinge besser zu machen. Klammer auf als andere. Das versucht jeder Unternehmer. Und dann haben sie immer irgendwo einen stetigen Aufbau. Aber da ist jetzt nichts, irgendein Ereignis extern oder intern, was irgendwie dazu geführt hat, dass auf einmal die Dynamik hochging. Sondern man hat einfach immer versucht, dran zu arbeiten. Da hängen natürlich auch viele Dinge, sowas wie Weiterbildung, sowas wie Schulung. Ja. Umso mehr sie versuchen, sowohl die Mitarbeiter intern als auch die Makler extern weiterzubilden, klüger zu machen, umso mehr haben sie natürlich irgendwo ganz automatisch ein Wachstum, weil alles ein bisschen besser funktioniert. Und das führt natürlich dazu, dass dann mehr Makler unter Umständen Interesse daran haben, bei uns zu arbeiten, was dann dazu führt, dass wir unter Umständen mehr Umsatz machen, weil mehr Makler da sind. Das ist im Endeffekt so ein Sanduhrprinzip.
Mhm. Viele arbeiten ja eher in der Firma statt an der Firma und auch vielleicht zu lange in der Firma statt an der Firma. Haben Sie von Anfang an der Firma gearbeitet?
Wie meinen Sie das?
Ja, dass Sie im Prinzip das System von Paul auch letztendlich aufgebaut haben. War von vornherein klar?
Wir haben von vornherein, wenn man diese 25 Jahre, 25,5 sind es mittlerweile, wenn man die zurückgeht, hatten wir von vornherein diesen Gedanken, persönliche Enttäuschung, ist meistens im Leben so. Wir haben ja alle irgendwo vorher schon mal gemakelt. Und es war irgendwo, man hat seine Erfahrungen gehabt. Und das war von vornherein dieses, lass uns versuchen, das besser zu machen. Lass uns versuchen, das so zu machen. Lass uns versuchen, so zu machen. Und natürlich, wenn man jetzt hier 25,5 Jahre zurückgeht, da waren wir in einer ganz anderen technischen und digitalen Welt unterwegs. Da war ja wirklich... Ja, wir haben dann halt am Freitag um 11 Uhr haben wir am Rundschauhaus, anstatt irgendwas zu tun, hat einer dort gestanden und hat gewartet, dass die allererste druckfrische Rundschau und die allererste druckfrische FAZ rauskommt. Und die haben wir uns halt sofort besorgt. So. Anders als das heute ist. Ja. Alles digital.
Jetzt haben Sie dieser Tage Vertriebsauftakt für das Jahr 2026.
Ja.
Was wird denn da Thema sein? Können Sie unsere Hörer mal mitnehmen? Wie blicken Sie auf das Jahr 2026?
Auch da ist jetzt nichts, dass man sagen kann, irgendetwas Spektakuläres, irgendetwas Unvorhergesehenes wird passieren. Wir sind nun mal, wie andere Unternehmen auch, wir vielleicht etwas besser, etwas schneller, sagt man, ja, etwas weiter in einer gewissen digitalen, in einer gewissen technischen Transformation. Dementsprechend sind natürlich permanent irgendwelche neuen Tools, die rauskommen, aber trotzdem ist natürlich immer dieser Gedanke, der ist nie weg gewesen, der wird auch nie weggehen, dass man permanent versucht, sich zu verbessern mit dem, was man hat. Bessere Marketingmaßnahmen, bessere Weiterbildung der Mitarbeiter, bessere Schulungen, bessere Seminare und. Aber das Jahr 2026, das wird auf eine gewisse Art und Weise wie 2025 mit Sicherheit gut werden, ohne dass jetzt großartig spektakuläre Dinge passieren werden.
Bei so einem großen Unternehmen, wie viele Menschen arbeiten mittlerweile in Ihrer Firma?
Naja, es ist natürlich so, es gibt eine gewisse Zentrale, es gibt ein gewisses Backoffice, wo eine kleine dreistellige Anzahl hier in diesem Haus, wo sie sich befinden, über die ganzen Etagen verteilt. So, dann hat man natürlich gewisse Büros, Wohnimmobilienbüros, Commercialbüros. Das ist ja ein Handelsvertretersystem. In Summe sind es ungefähr etwas mehr als 1.500, wovon natürlich ein Großteil Makler ist.
Und bei einer Vertriebsauftragsveranstaltung, wie viele von den 1.500 sind dann auch mit Ihnen im selben Raum?
Das hängt immer davon ab. Es gibt sicherlich ein gewisses Sommerfest, wo theoretisch alle da sind. Aber so klassische Vertriebsjahresauftakt, Kickoff, viele nennen, so Kickoff-Veranstaltung, das haben wir mehr in Form von einer Award Night, wo wir wirklich diejenigen auszeichnen, die irgendwo in gewissen Kategorien Großstadt, Mittelstadt, Kleinstadt, ländlicher Raum, meiste Sales, meiste Referrals. Ja, da gibt es so eine Award Night, wo wir die Besten auszeichnen. Da sind aber nur die Besten da.
Und da reden wir über eine Gruppe von wie vielen Personen?
100. Also plus.
Ja.
Sind ja auch ein paar Leute von uns da.
Ja, genau. Und ich stelle mir das auch ein Stück weit herausfordernd und gleichzeitig natürlich spannend vor, auch das gesamte Unternehmen jedes Jahr aufs Neue zu motivieren und auf eine gemeinsame Reise mitzunehmen.
Ja. Haben Sie wahnsinnig spannend. Manchmal zu spannend. Manchmal zu spannend. Naja, man ist natürlich... Wenn man als Unternehmer, wir sind weiterhin trotz der Größe ein wahnsinnig familiäres Unternehmen. Bei uns gibt es jetzt nicht viel Fluktuation. Natürlich gibt es die, aber wir reden von viel im Verhältnis. Und wenn Sie natürlich irgendwo mit relativ eingespielten Teams, mit relativ eingespielten Abteilungsleitern, irgendwo so eine gewisse Gruppe haben, die Sie schon fast als Freunde bezeichnen, so wie der Herr, der gerade eben hier kurz bei uns drin war, ja, das geht über ein Arbeitsverhältnis hinaus, über ein normales. Und da ist natürlich so, man hat immer die gleichen Challenges. Ja? Man trifft sich regelmäßig, man tauscht sich aus. Wir haben sehr oft große Runden, wo jeder irgendwo seine Gedanken einbringt und man dann in der Gruppe versucht, was Kluges draus zu machen, was das Unternehmen weiterbringt in jeglicher Hinsicht. In den einzelnen Abteilungen, aber natürlich auch, was den Umsatz und den Ertrag betrifft, selbstverständlich. Ja, das macht man grundsätzlich als Unternehmer. Und da ist dann es ist immer permanent diese Herausforderung, dass viele, wirklich viele Projekte laufen. Viele Projekte im Hintergrund laufen, viele Projekte in einem gewissen Rollout sind, wo man schaut, wie es funktioniert. Man probiert auch immer noch, ist jetzt vielleicht... Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir noch ein Startup sind. Da sind wir, glaube ich, schon drüber hinaus. Aber man versucht ständig irgendwie Dinge zu verbessern und neue Sachen auszuprobieren. Und dementsprechend vielleicht zu spannend. Man hat immer sehr, sehr viel, wo man dran arbeitet. Wo man dann wirklich gucken muss, dass man sich auf die wichtigen Dinge fokussiert und die voranbringt.
Mhm. Aber ich meine, ich habe ja auch beruflich mit dem einen oder anderen Makler zu tun. Es gibt ja sehr viele kreative Ideen, auch bei den, ja. auch bei den Maklern.
Ja, natürlich, verständlich. Ja,
also von daher, dass die vielen guten Ideen, die muss man ja auch irgendwie kanalisieren. Und
man muss die irgendwo sortieren und nur Ideen reichen nicht, sondern man muss sie sicherlich auch gucken, dass man sie in der Praxis umsetzt. Dazu braucht man Teams, dazu braucht man Know-how, dazu braucht man Man-Woman-Power. Ja, selbstverständlich.
Ja. Wenn ich mir jetzt die letzten 5 Jahre bei Von Paul anschaue, das, was öffentlich verfügbar ist im Bundesanzeigen, dann sehe ich auch in dieser sehr, sehr herausfordernden Zeit, Pandemie, Ukraine, Sie haben es ja eben selber auch erwähnt, sehe ich ein sehr, sehr starkes Wachstum.
Sie sehen richtig.
Was waren jetzt in der Retrospektive die Wachstumstreiber dafür?
Grundsätzlich auch hier das Gesamtkonstrukt. Selbstverständlich ist es so, durch diese Pandemie, die wir alle erleiden mussten, hat sich sicherlich unser aller Bewusstsein, alle, die hier im Raum sind und alle, die zuhören, jedem sein Bewusstsein hat sich natürlich irgendwo geändert. Man hatte ein neues Bedürfnis nach Privatsphäre, man hatte ein neues Bedürfnis sicherlich nach mehr Platz. Ja, es gab damals auch eine relativ große Veränderung, dass Menschen umgezogen sind, Kauf, Miete, jetzt mal völlig egal, um einfach einen zusätzlichen Raum zu haben als Arbeitszimmer oder mehr Platz zu haben, einen größeren Balkon oder aus der Stadt raus, wohin auch immer. Ja? Also das war sicherlich ein Treiber für das Gesamtkonstrukt Immobilien, ja, weil wenn Menschen sich verändern wollen, so. Und grundsätzlich ist es aber einfach so, diese Gedanken, die jeder Mensch hatte in Bezug auf eine Pandemie, hat natürlich dazu geführt, dass auf einmal gewisse Sachen, die es ja vorher schon gab, wie Videokonferenzen, wie Zoom-Meetings, Teams, ja, müssen wir jetzt nicht, es gibt viele Anbieter, so. Oder aber auch einfach hier so Podcasts oder wenn man sich schaut, wie gewisse Unternehmen wie YouTube oder TikTok oder, ja, ist jetzt egal, wie sich das alles verändert hat, ist das natürlich auch so, dass viele Unternehmen, nicht nur von Paul, nicht nur in der Immobilienbranche, gibt es ganz andere, ihren Fokus mehr auf digitale Tools gelegt haben. Und digitale Tools sind natürlich irgendwo in der Immobilienbranche eine wahnsinnige Effizienzsteigerung, wenn man sie richtig bespielt, wenn man sie richtig einsetzt, wenn man das Richtige programmiert, wenn man die richtigen Tools kreiert, führen sie ja im Endeffekt dazu, dass der einzelne Makler effizienter sein kann, weil er viel mehr technische Hilfe bekommt, ganz anders als früher. Und sicherlich führt das bei Unternehmen zu Effizienzsteigerungen. In der Regel sind Effizienzsteigerungen Umsatzsteigerungen.
Okay, also um das mal ein bisschen auch mit Zahlen zu unterfüttern, was im Bundesanzeiger jetzt für das Jahr 2024 steht, Umsatzanstieg von 123 auf 149 Millionen Euro plus 22%, Rohertrag plus 26%, EBITDA, also Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung plus 46%, Ergebnis nach Steuern plus 49%. Also da sieht man zum einen eben den Wachstumsrisiko, ist meine Aufgabe als Podcast-Host. Ja. Sie haben zum einen, sieht man da ja das Wachstum auf der, in der Geschäftsentwicklung, aber man sieht auch die Effizienzsteigerung.
Man sieht auch die Effizienzsteigerung. Sicherlich ist das natürlich so, in dieser Zeit, ich sag jetzt mal, Mitte 2022, wo aufgrund gewisser geopolitischer Ereignisse, wobei man sagen muss, ein Anstieg der Inflation gab es vorher schon, so dass selbst wenn Ukraine Ende Februar nicht passiert wäre, wäre sehr wahrscheinlich die Europäische Zentralbank gezwungen gewesen, die Zinsen zu erhöhen. Sicherlich nicht in dem Maße, aber diesen Inflationsanstieg aufgrund anderer Treiber, jetzt kommen wir zur Pandemie zurück, gab es schon vorher. Also das, was sich verändert, war überhaupt nicht überraschend. Höchstens das Ausmaß der Veränderung, selbstverständlich. So. Und somit ist es natürlich so, dass wie die Zinsen sehr, sehr stark gestiegen sind, ist ja, das sind jetzt nicht unsere Zahlen, aber man hat quer durch die Presse gelesen, dass das Transaktionsvolumen, Gesamtmarkt, Deutschland, Immobilien, Residential, Commercial, der eine hat von 35% Einbruch gesprochen, der andere hat von 30 gesprochen und so weiter und so fort. Wir hatten niemals diesen Einbruch. Wir hatten auch von 22 auf 23 hatten wir sicherlich eine kleine Reduktion. Sie haben jetzt die Zahlen zitiert von 23 auf 24. Ja. Aber natürlich sind dann noch gewisse Nachholeffekte, was man eventuell in der Zeit 22 auf 23 nicht gemacht hat, weil dann doch sehr viele Menschen zurückhaltend waren, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Es ist ja nicht, dass der Wille nicht da war, das Geld nicht da war, die Immobilien nicht da waren, sondern was völlig normal ist, was menschlich ist. Menschen haben Entscheidungen zurückgestellt, um erstmal zu gucken, was passiert.
Mhm.
Aber ja, das waren gute Zahlen.
Wenn man da jetzt ein bisschen tiefer reingeht, Sie haben jetzt über 400 Jobs, glaube ich.
Etwas mehr als 400 Jobs.
Das heißt, Wachstum wird ja quasi auch durch Erschließung neuer Märkte möglich sein, dass Sie gezielt auch in die zweite Reihe gehen, wo Sie vorher noch nicht so präsent waren oder ausgebaut haben. Wachstum wird auch kommen über digital, über im Ausland, im Inland.
Ja. Überall.
Können Sie uns da ein bisschen mehr mitnehmen? Oder verteilt sich das gleich über alles?
Das leider. Ist da nicht wieder der eine spektakuläre Runner, wo ich sagen kann, daran liegt's. Also ehrlich, die Zahlen 25, die kenne ich weitestgehend schon. Das Jahr ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Das ist in der Immobilienbranche so, weil noch nicht alle Termine aus dem letzten Jahr gemeldet sind, ja, die aber ins buchhalterisch letzte Jahr gebucht werden müssen. Aber sicherlich von den zitierten Zahlen wird das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder das beste Jahr aller Zeiten bei uns sein. Sowohl was Ergebnis nach Steuern, EBITDA adjusted, als auch den Umsatz betrifft. Vielleicht nicht mehr in der spektakulären Größenordnung von plus 46%, weil das waren auch teilweise Nachholeffekte. Und es ist natürlich so, und das ist ja das, was ich eingangs schon sagte, wenn man permanent diesen Wunsch hat, diesen Versuch hat, diese Leidenschaft vielleicht sogar hat, alles irgendwo besser zu machen, alles sich überall zu verbessern, versucht man im Inland Shops, Partner, die nicht so gut sind und vielleicht gerne einen Nachfolger suchen würden mit uns gemeinsam, versucht man auszutauschen. Man verändert vielleicht Gebiete. Es gibt den einen oder anderen sehr erfolgreichen, Sie haben vollkommen recht, da würde es vielleicht kaufmännisch Sinn machen, ein weiteres Büro zu eröffnen, irgendwo im Vertragsgebiet. Man hat natürlich die Möglichkeit, auch was die Commercial-Büros betrifft, davon haben wir nicht so viele. Da gibt es noch viel Potenzial in Deutschland. Und natürlich ist das so. Das war jetzt, ich sag mal, im Zuge der Nachwirkung der Pandemie und Ukraine, hatten wir keinen so großen Fokus auf eine gewisse Auslandsexpansion. Da ist jetzt sicherlich ein besserer Zeitpunkt für. Also auch da werden sicherlich Dinge kommen. Und natürlich, wie Sie schon sagten, das Digitale wird weiter dazu führen. Man hat wieder neue Tools, man hat wieder neue Ideen. KI-Avatar, werden wir sicherlich noch drüber sprechen, digitale Hausverwaltung und. Dass natürlich mehr und mehr Menschen sehr wahrscheinlich mit von Poll zusammenarbeiten möchten, sodass wahrscheinlich auch über das Digitale die Lead-Generierung, wie es so schön heißt, zunehmen wird.
Wie wichtig ist für das Wachstum die Marke und die Positionierung als Premium-Brand?
Ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, weil im Endeffekt eine Marke ist immer ein Door-Opener. Es ist immer ein Türöffner. Wenn man eine Marke kennt, wenn man von einer Marke grundsätzlich das Gefühl, den Eindruck hat, dass es eine qualitativ hochwertige Marke ist, wird man sich immer anhören, was die haben. Ob das jetzt in der Textilbranche, sie schauen sich das immer an. In der Immobilienbranche ist das nicht anders. Wenn Sie eine starke Marke haben, die einen guten Brandname, also einen guten Bekanntheitsgrad hat und auch einen guten Namen an sich hat, was Qualität betrifft, was alles, dann führt man auf jeden Fall ein Gespräch. Also jetzt Verkäufer möchte eine Immobilie verkaufen. Vielleicht führt er nicht nur ein Gespräch mit uns, vielleicht führt er das Gespräch noch mit irgendeinem anderen Makler. der auch gut ist. Es gibt viele gute Makler in Deutschland. Aber man ist zumindest irgendwo im Spiel. So. Deswegen, ich finde es sehr, sehr wichtig, weil wenn Sie nicht bekannt sind, keine Marke haben, niemand Sie kennt, ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt diesen allerersten Schritt, ich komme mal zum Termin.
Ja. Die Werte, die mit der Marke transportiert werden, was sind die aus Ihrer Sicht?
Auch da würde ich sagen, die haben sich eigentlich seit 2000 nicht so wirklich verändert. Wir haben immer versucht, eine vertrauensvolle Marke aufzubauen, eine ehrliche Marke aufzubauen. Wir haben immer irgendwo versucht, eine gewisse Qualität zu bieten. Ja, jetzt kommen wir wieder zur Ausbildung, Weiterbildung, Schulung, alles drum und dran. Ja, die Makler, die sind alle Sachverständige oder haben einen Sachverständigentitel oder fast alle. Also man versucht schon irgendwo, und das hat man seit 25,5 Jahren versucht, über die Qualität zu gehen. Das ist keine Garantie, dass man den Auftrag dann bekommt, aber das ist so wie so ein Puzzle. Ja? Umso mehr Teile man hat eine bekannte Marke, man steht für eine gewisse Qualität, man steht auch für eine sehr hohe Professionalität, die hat man sich natürlich erarbeitet. Und dazu, wenn dann der Termin vor Ort stattfindet, da ist ja jetzt mal die Marke schon wieder fast sekundär, wenn man dann vor Ort einen Termin mit dem Kunden, mit dem Eigentümer hat, da ist natürlich der Makler vor Ort in erster Linie. So. Und das muss natürlich dann auch irgendwo qualitativ hochwertig sein. Also,
da sind wir beim
Vertrauen, Dienstleistung, ja, Akademie. Ja, wir haben eine Akademie, die ist auch sehr, sehr gut besucht. Wir laden prinzipiell jeden ein. Das ist jetzt nicht nur Makler, die sich dem Netzwerk angeschlossen haben, sondern wir haben auch permanent Schulungen, die wir anbieten für, ich sag mal, gewisse Entwicklungsstufen. Das heißt, da gibt es sehr viele, wir nennen es Module. Da gibt es viele Module, wo man auch als Makler, der schon eine gewisse Kenntnis hat und eine gewisse Erfahrung hat, trotzdem sich permanent weiterbilden kann. Und das ist natürlich etwas, das ist auch wichtig. Ich finde es grundsätzlich immer, egal was man macht, man sollte immer versuchen, das mit einer gewissen Leidenschaft, mit einem gewissen Wissen zu machen. Nur gutes Aussehen hilft nicht immer. Ja? Und dazu ist natürlich auch wieder diese Dienstleistung, die wir versuchen zu bieten, den Maklern, kommt nach Frankfurt, bildet euch weiter, qualifizierte Coaches, die euch weiterbilden, die euch klüger machen, ja. Wird auch sehr, sehr gut angenommen.
Wenn ich jetzt bei Ihnen mich bewerben würde, würde ich, welche Qualifikationen müsste ich mitbringen, damit ich sozusagen ins von Poll Jagdschema passe?
Das ist auch schwierig in einzelne Punkte. Weil im Endeffekt, wenn Sie grundsätzlich von Ihrer Charaktereigenschaft ehrlich, aufrichtig, Sie haben ein seriöses Erscheinungsbild. Und dazu, ich sage es mal ganz allgemein, können Sie verkaufen. Kann ich Ihnen alles, was Immobilien betrifft, rechtlich, kann ich Ihnen alles beibringen. Über die Akademie. Also jetzt nicht ich persönlich, ja, früher mal ich persönlich mit. Ja. Aber das ist natürlich so, man kann jetzt nicht sagen, dass es ein sehr dünnes, ein sehr kleines Raster ist, sondern grundsätzlich kann man das, was Immobilien betrifft, ist natürlich ein Vorteil, wenn man gewisse Vorkenntnisse hat. Ist auch immer theoretisch ein Vorteil, wenn man vielleicht mindestens eine Immobilie besitzt, weiß man schon, was da so für Themen rundum, dann ist es einfacher, gewisse Dinge zu erlernen. Aber grundsätzlich, wenn man ein gewisses seriöses Auftreten hat, eine gewisse Verbindlichkeit hat, was immer wichtig ist im Leben, und verkaufen kann, dann können wir über die Module, über die Schulung, alles andere. Es dauert ein paar Wochen, aber kriegen wir hin. Können wir beibringen.
Wie lange muss ich fürs Onboarding ungefähr ein?
Ja, auch das.
Ich will ja auch Umsatz machen, ja?
Ja, ja.
Der Tank wird irgendwann leer.
Ja, ein bisschen Geduld haben. Ja, muss man ein bisschen Geduld haben. Also, ich sag mal, 4 Wochen ist Minimum. Minimum.
Ja, logisch. So. Wie wichtig ist Tippgebergeschäft eigentlich für Ihr Geschäftsmodell?
Naja, es ist ein Baustein. Es sind Tippgeber in dem Sinne, ist ja natürlich auch wieder differenziert. So, da gibt es den einen oder anderen, Das ist eigentlich fast mehr Richtung Empfehlung. Der kommt einfach wieder, weil entweder haben wir es für den Bruder gut gemacht oder für den Nachbarn gut gemacht oder er hat es bei uns das Haus gekauft und will es wieder verkaufen. So, dann haben sie natürlich, ich habe gehört, der will verkaufen. Klassischer Tipp. So. Nur oft, wenn man als Makler, Unternehmen eine gewisse Breite hat, Breite heißt viele Büros, viele Mitarbeiter, dann sieht man viel, dann hört man viel, dann ist in vielen Fällen auch der Tipp jetzt gar nicht unbedingt neu. Ja, dann ist das eventuell, dass vielleicht der ein oder andere sich eh schon gemeldet hat und mal ein Gespräch führen wollte für eine Bewertung der Immobilie. So. Ja. Aber natürlich, das passiert. Ich würde aber nicht sagen, dass das jetzt, es hat keine eigene Position in der Bilanz.
Okay. Dann finde ich sehr bemerkenswert, in welchem Umfang, das ist auch Ihrem Jahresabschluss zu entnehmen, Sie auch in das Thema Digitalisierung in den letzten Jahren investiert haben. Wolfram Gast war ja hier auch zu Gast. Im Podcast haben wir schon drüber gesprochen. Aber jetzt nochmal aus Managementperspektive, wann war Ihnen auch klar, da müssen wir substanziell reingehen, jetzt nicht sozusagen so ein bisschen, sondern wir machen es richtig und wir bauen da ein ganzes Ökosystem auf, weil das ist ja das,
was wir haben.
Das ist das, was ich heute sehe, wenn ich mich bei von Paul
Ökosystem
einlogge.
Keine Abteilung mehr, das umzieht schon die halbe Firma. Ja, Sie haben vollkommen recht. Da mal eine klare Aussage, weil da kann man wirklich sagen, diese Bewusstseinsänderung, die man hatte in der Zeit 2020, 2021, dass auch viele Dinge fantastisch digital gehen. Man kann fantastisch sich in irgendwelchen Zoom- oder Team-Meetings mit Menschen unterhalten. Man muss die nicht immer hinfliegen, treffen, hinfahren, wie auch immer. Hat sicherlich in der Gesellschaft auch eine Veränderung der Wahrnehmung, eine Bewusstseinsänderung stattgefunden, dass man viel digital machen kann. Und das war sicherlich dann auf eine gewisse Art und Weise der Punkt, wo wir dann auch für uns gesagt haben, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir mehr Geld rein investieren. Um dieses Ökosystem, wie Sie es genannt haben, vollkommen richtig entstehen zu lassen. Weil das ist ja auch ein gewisser Prozess. Man kann als Unternehmer, man hat immer irgendwelche Ideen. Die Liste ist immer ganz, ganz lang. Ich tausche mich mehrfach am Tag, wenn man es so will, mit meinem Partner aus über irgendwelche Ideen. Aber das Thema ist ja auf eine gewisse Art und Weise, das umzusetzen. Und da spielt nicht nur Geld eine Rolle, sondern man muss auch die richtigen Spieler dazu haben und man muss das richtige Team dazu aufbauen. Auch da ist wieder eine gewisse Harmonie vonnöten und eine gewisse Zusammenarbeit vonnöten. Und das ist auch das, weil natürlich Teams, jetzt Abteilungen, auch irgendwo interagieren müssen mit anderen Abteilungen, mit der Rechtsabteilung, mit der Marketingabteilung, mit PR. Ja, HR, alles Mögliche. So. Umso mehr sie es schaffen, dann wächst das Ganze. Mhm. Dann wächst nicht nur die eine Abteilung, sondern wächst das Ganze. Ja. Aber sicherlich ja, nach der Pandemie.
Wenn ich mich einlogge bei Van Poll, dann sehe ich ein sehr breites, starkes Ökosystem. Ja. Es gibt eine Verkäufersimulation. Hier werden Immobilien auch von Avataren präsentiert.
Ja.
Ich habe sogar digitale Hausverwaltung gesehen. Ja,
ja, das ist, ich wieder alles gesehen habe.
Das ist das.
Geht noch gar nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut.
Ja. Also von daher.
Wieder alles gezeigt.
Wie bewerten Sie das, wenn Sie da heute drauf schauen? Weil ich sehe letztendlich da, ich habe jetzt vom Ökosystem gesprochen, ich sehe sowohl bei der Lead-Generierung als auch beim Verkaufen, beim Vermitteln der Immobilien, ich spüre sozusagen einen, dass da etwas entsteht, was den Verkäufer und den Käufer reinziehen soll das System, um ihn letztendlich stärker zu bespielen, digital.
Ja, das ist gut.
Damit meine Aufenthaltsdauer dort steigt und ich natürlich letztendlich mehr interagiere, digital mehr gebunden werde an Van Poll digital, um dann wahrscheinlich auch mehr zu verkaufen.
Ja. Also grundsätzlich ist natürlich so, Van Poll ist nicht das einzige Unternehmen. Da gibt es unendlich viele, die auf der technischen Seite, digitalen Seite, das muss nichts mit Immobilien zu tun haben, natürlich alle irgendwo versuchen, sich in dieser Transformation, in der Zeit der Transformation, in dem wir nun mal im Moment sind, mit Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, sich weiterzuentwickeln und sich anzupassen auf sein eigenes Geschäftsmodell. Grundsätzlich war da schon immer irgendwo eine Kundenreise, eine Customer Journey. Ob das jetzt Kunde ist Verkäufer, Kunde ist Käufer. Da war prinzipiell schon immer diese Customer Journey. Wie spricht man ihn an? Wie gewinnt man ihn? Wie betreut man ihn? Dann hat man theoretisch den Auftrag. Man verkauft die Immobilie und dann gibt es ein gewisses After Sales und so weiter. Das war natürlich vor 15 Jahren ganz anders, als das heute ist. Aufgrund der Möglichkeiten. Und natürlich ist es so, diese Überlegung, was ist digital, was ist möglich zu digitalisieren, einfach auch effizienter zu machen. Der Gedanke war schon immer da. Man guckt halt jetzt mit der Zeit, dass man diese Customer Journey einfach immer weiter optimiert und ausbaut. Sie haben vollkommen recht. Als Verkäufer, früher war das so, wenn Sie jetzt Ihre Immobilie, irgendeiner Ihrer Immobilien über irgendeines von Polbüros verkaufen wollten, dann haben Sie halt in der Regel einmal die Woche freitags einen Anruf bekommen. Ja, Herr Kaiser, so, wir hatten 7 Besichtigungen, aber die haben ja alle gesagt, zu teuer. Oder ich weiß nicht was, ja. Heutzutage wird das halt zum einen, ja, künstliche Intelligenz automatisch bespielt, digital bespielt. Sie kriegen Reportings. Sie können auch über die Verkäuferplattform sich quasi einloggen und sind quasi live dabei, weil alles live getrackt wird. Das ist nicht mehr so wie früher, dass Sie einen Anruf bekommen oder es bekommen, wenn Sie Glück haben. Manchmal haben Sie gar nichts bekommen und haben dann einmal im Monat angerufen, arbeitet ihr überhaupt noch? Ja. Also, es verändert sich, ist alles viel transparenter. Mag vielleicht nicht jedem gefallen. Viele Verkäufer mögen es, einfach zu wissen, was läuft. Weil man natürlich dann auch sehen kann, warum wird es nicht verkauft. Weil natürlich auch getrackt werden kann, der Kunde hat das gesagt, der hat das gesagt, der hat gesagt, es ist dunkel, der hat gesagt und so weiter. So. Und auf Käuferseite ist das natürlich genauso. Auf Verkäuferseite noch einen Schritt zurück. Wir haben schon immer Immobilien angeboten für Menschen, ihre Immobilie zu bewerten. Heutzutage ist natürlich auch das wieder viel einfacher, viel effektiver, viel schneller und sicherlich auch transparenter. So. Und auf Käuferseite hat man halt auch, man hat ganz andere Möglichkeiten, transparent, sage ich mal, gewisse Umfeld, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, das alles darzustellen. Früher war das immer der Wissensschatz des Verkäufers, der musste sich in der Gegend immer gut auskennen, um zu sagen, da sind gute Ärzte, hier ist ein guter Krankenhäuser, da ist übrigens eine Grundschule und heutzutage, zack, das kommt alles automatisch. Automatisch zum Abruf. Und sicherlich dann so dieser nächste Schritt, wenn man diese Customer Journey durchgeht, dann hat man ja das Thema, irgendwann muss ich mal normalerweise, wie bezahle ich die Immobilie? Muss ich mal über die Finanzierung nachdenken. Ja? Wir haben natürlich da diesen Tool mit über 700 Banken, wo sie im Grunde genommen aufgrund ihrer persönlichen Daten, die sie eingeben, sie gehen jetzt nicht mehr so klassisch zu irgendeinem Finanzvermittler ins Büro und führen dann Gespräche und haben ihre Unterlagen dabei, sondern sie können das auch Sonntagabend auf der Couch machen, theoretisch, und sehen dann ausgeworfen, okay, von den Banken in Deutschland, die es gibt, gibt es irgendwie, keine Ahnung, 28, die würden mich finanzieren. Davon kenne ich garantiert 27 nicht. Noch nie gehört. Muss ich aber tun, wenn die Konditionen gut sind. Es verändert sich alles ganz faszinierend, ganz, ganz transparent, viel, viel kundenfreundlicher alles. Und natürlich ist das dann auch so, auch da sind wir dran. Ich weiß nicht, was der Gast Ihnen noch alles gezeigt hat.
Ist doch schon live, ich kann nicht einloggen.
Wir sind natürlich auch dran mit den KI-Avataren. Sie haben sie schon gesehen. Ja, sie sind in use, aber auch da gibt es ja Stufe 1, dann gibt es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter. Da wird natürlich irgendwann bald, wenn Sie dann bei uns als Kunde, Käufer oder Verkäuferseite, werden Sie natürlich auf Verkäuferseite Fragen stellen können. Sie reden dann mit Ihrem Makler, zumindest mit dem Avatar, der Ihnen dann beantwortet, Mensch, sag mal, in meinem Grundbuch steht das und das drin, was heißt denn das eigentlich? Oder bei der Immobilie, die ich gesehen habe, da muss ich ja vielleicht in den nächsten 5 Jahren mal die Heizung tauschen. So. Das wird alles Tag und Nacht virtuell beantwortet werden. Also diese Customer Journey, dieses vom ersten Kontakt und eigentlich bei vielen Unternehmen ist ja dann, wenn man verkauft ist, Geld verdient. So, da fängt es ja dann theoretisch erst an. Ja, Sie haben schon wieder das Wort digitale Hausverwaltung aufgeschnappt. Das ist natürlich dann, weil die Immobilie ist ja grundsätzlich bei uns durch den Verkauf komplett eingepflegt. Heißt, man kann natürlich sehr, sehr effizient auch darüber hinaus permanent als Dienstleister zur Verfügung stehen mit allen Fragen, was Sanierung betrifft. Weiß nicht, ob wir da schon, der Herr Gast und Sie, dran waren. Also da wird auch Sanierung das Thema, Sanierungsrechner, Sanierungskalkulation und so weiter, Maßnahmen, die gemacht werden, Verwaltung an sich, ja, weil es natürlich heutzutage auch sehr schwierig geworden ist, eine Verwaltung für eine Immobilie zu finden, ist so. Wenn man viele Einheiten hat, ist man herzlich willkommen, hat man nicht viele Einheiten. Ist das schwierig? Ich sage nicht, dass es nicht geht, aber es ist schwierig. Und da ist sicherlich der Punkt, weil ja die ganzen Daten ja drin sind. Die ganzen Daten sind ja eingepflegt worden, sodass diese Reise weitergeht, dass diese Reise der Immobilie verlängert wird. Und theoretisch, wenn Sie dann nicht mehr Eigentümer sind, lieber Herr Kaiser, weil Sie es verkauft haben, dann wird der Name des Käufers eingetragen und dann geht die Reise wieder von vorne los. Verstehen Sie? Also, es ist sehr, sehr viel, was getan werden kann, um, Sie haben eingangs gesagt, den Kunden nicht zu verlieren. Wenn der Kunde nicht mehr mit von Poll zusammenarbeiten will, dann wird er irgendwo anders hingehen. Aber wenn man gute Dienstleistungen bietet und ich sag mal einfach, das Schlagwort ist einfach, wenn man es den Interessenten, den Eigentümern einfach macht, transparent macht, ist das sicherlich das, was jeder haben möchte.
Es hört sich total logisch an, sehr nachvollziehbar. Wenn ich dann mit Maklern zum Beispiel über das Thema Eigentümerreporting spreche.
Ja.
Die Immobilie läuft nicht so richtig perfekt. Ja. Was ist denn, wenn der dann kritische Fragen stellt? Ich möchte vielleicht gar nicht so transparent sein.
Ja.
Wie gehen Sie denn mit diesen Einwänden um? Weil Sie wollen ja sicherlich einen von Poll-Standard der Firma haben.
Der von Poll-Standard ist ehrlich und transparent. Weil jetzt mal ganz einfach gesagt, lieber Kaiser, wenn die Immobilie nicht verkauft wird, wer ist schuld? Nicht der Makler. Sondern wahrscheinlich ist es zu teuer, weil sonst wäre sie schon verkauft worden. Jetzt mal rein von der kaufmännischen Logik des ganzen Prozesses. Das heißt, ja, ich kann das natürlich nachvollziehen, diese Angst, dem Verkäufer zu sagen, ich habe nicht viele Besichtigungen gehabt, die Leute finden dein Haus nicht so toll oder deine Wohnung nicht so toll. Wäre der Preis 20% günstiger, die würden die toll finden. Bin ich mir ganz sicher. Ja, da wird der ein oder andere bei von Poll glücklicherweise nicht, weil so ist unsere Arbeitsweise, Vertrauen, Ehrlichkeit, Transparenz, Offenheit. Weil wenn der Makler an sich fleißig ist, wenn der Makler an sich macht und tut und versucht und sie wird nicht verkauft, ist ja niemals der Makler schuld. Also wo ist das Problem? Wenn man ehrlich der Sache rangeht, gibt es eigentlich nur einen Grund, warum die Immobilie noch nicht verkauft ist. Und umso transparenter Sie das zeigen, drehen Sie mal den Gedanken um, umso mehr müsste, ob er runtergeht mit dem Preis, ist sein Vermögen, seine Entscheidung. So. Aber umso mehr Sie diese Transparenz und diese Ehrlichkeit haben, sieht man ja, dass es nicht das Problem des Maklers ist.
Absolut. Ne? Also da sind wir natürlich dann auch bei Datenqualität, Feedback einholen, Absagegründe erfassen, Aktivitäten, Besichtigungen.
Heutzutage bei uns auch Sprachfunktion, zack, zack. Ist nicht mehr so, dass Sie dann früher irgendwie abends, wenn Sie dann irgendwann um 21 Uhr zu Hause sind, noch die ganzen Sachen nachpflegen müssen. Das ist nun mal dieses Geschenk. Nicht alles ist gut, aber dieses Geschenk, was diese rasante Entwicklung der Technik mit sich bringt.
Mhm. Kommen wir nochmal zu den Avataren. Also die Vorstellung der Immobilie durch einen Avatar des Immobilienmaklers, der für die Immobilie verantwortlich ist, der die wesentlichen Eckpunkte hervorhebt und das Ganze nochmal auch persönlich sozusagen abholt, persönlich digital.
Persönlich digital und auf Rückfragen jede Frage beantworten kann. Nächste Stufe.
Ja. Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Sowohl jetzt intern, Akzeptanz bei den Maklern, als auch extern in der Nutzung. Können Sie da ein paar Insights mit uns
zeigen? Zu früh, aber bis jetzt in den Anfangsstadien gut.
so gut, dass sie sagen, wir machen weiter, ja.
Ja, ja.
We won't stop until everybody is connected, ja.
Ja, es ist natürlich, ich sehe es ja vielleicht so ein bisschen aus meinem privaten Leben. So, mein Tag beginnt relativ früh und endet relativ spät. So, und am Wochenende habe ich gefühlt immer irgendwas. Ja, so, mal ist Familie, mal ist Freunde, dann fliege ich mal in die Sonne oder was weiß ich. Gefühlt ist immer irgendetwas. Und es ist natürlich auch ein Geschenk, Lebensqualität, Geschenk, wenn ich gewisse Dinge abends, nachts, frühmorgens machen kann, dann, wenn ich ein kurzes Zeitfenster dafür habe und es will. Was ja theoretisch in Deutschland, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt ein paar Unternehmen, die versuche ich seit Jahresanfang zu erreichen. So, da ist aber immer nur unsere telefonisch sind wir erreichbar von 8 bis 12.30 Uhr und Montag bis Donnerstag von 14 Uhr bis 16 Uhr. Mal ganz so. Ja. Da ist natürlich schwierig in diesen Zeitfenstern, wo, und ich bin ja jetzt, viele Menschen haben volle Terminkalender. Viele Menschen haben volle Tagesabläufe, wo nicht so wirklich die Flexibilität ist, zu sagen, genau jetzt rufe ich an. So. Und natürlich, umso mehr sie gewisse Dinge, einfache Dinge, digitalisieren können und einfache Antworten bekommen. Oder einfach, wenn ich da irgendwie einen KI-Avatar hätte, der einfach mit mir von mir aus um 22 Uhr reden würde, ich würde sagen, hör zu, hier stimmt was an der Rechnung nicht, hier ist dies, hier ist das, alles klar, nehmen wir auf, prüfen wir. So, habe ich ja nicht. Die ganze Zeit versuchen anzurufen. Also das wird meiner Meinung nach die Lebensqualität und die Effizienz, die man auch in seinem eigenen Leben hat, sehr zum Positiven verändern.
Ja, im Sinne von ehrlich und transparent und jederzeit erreichbar sozusagen.
Theoretisch jederzeit erreichbar. Natürlich ist das alles nur so eine gewisse Vorarbeit. Ja, so ein gewisser KI-Avatar, der kann Immobilien präsentieren, der kann vielleicht Antworten geben zu, keine Ahnung, wie ist der Sonnenstand um 17 Uhr bei der Immobilie auf der Terrasse? Das wird alles möglich, ist schon möglich. So. Wie sieht's aus mit der Modernisierung, wenn ich komplett, weil mir der helle Buchenboden nicht gefällt, ich hätte ganz gerne einen dunklen Kirschboden. Ja, was denken Sie? Wo natürlich wieder ein Makler unter Umständen vielleicht sogar ein Kostengespräch, Handwerker, Parkettverleger, Kostenvoranschlag, gibt's nicht mehr. So. Wo dann irgendwo, naja, es hängt natürlich dann pro Quadratmeter, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass 120 Euro pro Quadratmeter plus verlegen, plus dies, plus das, bei der Größe des Wohnzimmers von so und so viel Quadratmeter, müssten Sie mit einem Preis von 16.000 Euro rechnen. Ich weiß nicht was. Jetzt einfach mal so uns. Mhm. Das wird natürlich, und das können Sie dann auch um 23 Uhr, wenn Sie mit Ihrer Frau diskutieren, auf der Couch kurz diskutieren. Wenn der Frau sagt, also der Boden, der ist ja nix. Wo man früher, also das wird sich natürlich, aber das ist alles nur eine gewisse Vorarbeit. Informationen, die zur Verfügung gestellt werden, Fragen, die beantwortet werden. Was theoretisch dazu führen wird, dass aufgrund dieser ganzen technischen Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, jetzt vorsichtig ausgedrückt, nicht viele andere, ganz vorsichtig ausgedrückt, ist das natürlich so, auch die Effizienz des Maklers, weil wenn im Vorfeld Sie, nehmen wir jetzt Beispiel Sie, schauen sich, überlegen das und haben hier und überlegen und Dach, weiß ich nicht, Heizung und so weiter. Und dann kommen Sie zur Besichtigung, haben theoretisch virtuell jede Frage schon beantwortet bekommen, jeden Raum schon gesehen, dann ist ja eigentlich nur noch eine einzige Frage offen, wenn Sie dorthin fahren. Die Adresse kennen Sie auch schon. So, weil ja, spricht die Immobilie mit Ihnen oder nicht? Das heißt, aus Maklersicht, jetzt komme ich wieder auf meine Seite des Tisches, ist ja auch eine gewisse Effizienz. Man trifft sich nicht wie vor 20 Jahren am Gartenzaun und dann gehen wir mal rein und gucken. Heißt, man wird auch, was die Qualität der Dienstleistung aus Maklersicht betrifft, hat man ganz andere Effizienzmöglichkeiten. Was theoretisch auch dem Kunden gefällt, weil keinem macht es Spaß oder den wenigsten macht es Spaß, irgendwie 7, 8, 9 Immobilien anzuschauen, die theoretisch alle gar nicht in Frage kommen. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich dies, hätte ich das. Es ist viel schöner, Sachen anzuschauen, wo man irgendwie rausgeht und sagt, okay, hat alles gepasst, hat aber nicht mit mir gesprochen. Wir suchen weiter. Mhm.
Das führt letztendlich dazu, dass die Interessenten viel, viel besser vorbereitet sind. Mhm. Ja, und man viel, viel tiefer in die Immobilie tatsächlich eintauchen kann.
Genau.
Zusätzlich zu dieser emotionalen Komponente.
Und das ist die, wozu man definitiv vor Ort persönlich, so dieses spricht es mit mir, das Emotionale etc., das kann man natürlich nur auf eine Art und Weise herausfinden. Und natürlich ist ja jetzt auch wieder diese ganzen Tools, die integriert sind. Früher war das im Endeffekt so, wenn ich dann eine Immobilie gesehen habe, die mir gefällt, dann habe ich im Zweifel entweder am gleichen Tag oder am nächsten Tag meinen Banker angerufen, aber nur einen. Und habe gesagt, hier, ich habe da eine schöne Immobilie. Der sagt, okay, ich schicke dir mal einen Fragenkatalog, schick mir mal die Unterlagen. Bis der das erste Mal sich die Finanzierungsunterlagen im Zweifel angeschaut hat, waren 3, 4, 5, 6 Tage rum. In der Zeit, das war ja früher durchaus wieder Nachfrageüberhang bis 22, haben wir im Moment nicht so. Wir haben einen leicht und stetig wieder wachsenden Erholungsmarkt. Aber früher war das ja so, man hatte nicht die Zeit. Ganz viele Menschen waren ja oder wollten eine Immobilie kaufen, hatten aber nicht schnell genug, sage ich mal, ihre Hausaufgaben im weitesten Sinne gemacht. Und da kam jemand anderes um die Ecke, der gesagt hat, ich kauf's. Das hat man ja ganz, ganz oft gehört. Und, ja, so. Und das natürlich auch heutzutage, wenn das alles sozusagen in einem Ökosystem verknüpft, vernetzt ist, da habe ich theoretisch mein Finanzierungsangebot schon vor der Besichtigung, indem ich einfach die Sachen eingebe, ein bisschen was uploade. So, als Beispiel mal relativ einfach gesagt. Und das ist einfach der Punkt. Man hat ganz andere Möglichkeiten als Käufer und halt auch als Verkäufer. Weil natürlich auch die Transparenz rein theoretisch da ist, mit Kunden zu kommen, die es sich leisten können, diese Immobilie zu kaufen. Das ist immer noch Verkauf, ist auch eine gewisse Vertrauen, Dienstleistung, Qualität. Dass sie den Verkäufer nur Menschen präsentieren, die nicht mal gucken wollen, weil das Haus schick aussieht, sondern die sie es auch leisten können.
Ja, also Transaktionsgeschwindigkeit, auch Transaktionswahrscheinlichkeit deutlich zu erhöhen.
Professionalität,
ja. Das zahlt auf mehreren Ebenen ein. Nichtsdestotrotz, Sie sind ja auch ein Kaufmann, auch Zahlenmensch. Wie messen Sie beim Thema Digitalisierung das Thema, lohnt sich der ganze Aufriss?
Grundsätzlich ist natürlich ein Tracking-System da, was den Lead oder was den Kontakt vom ersten Moment an trackt. Wie kam er rein? Kam er rein durch den Kanal, durch Sie haben einmal eingeschmissen, durch Empfehlungen oder durch Zuführungen. Das wird natürlich alles getrackt, sodass, wenn der im idealen Fall für mein Unternehmen dann unten am Ende auch verkauft wird, hat man natürlich die ganze Journey, man hat die ganze Reise, wo ist er hergekommen und natürlich wird das alles ausgewertet. Wie viel werden generiert durch klassische Marketingmaßnahmen wie Katalog, wie beste Lage, beste Aussicht? Ist er reingekommen über ein Schild, weil im Vorgarten ein Schild war, zu verkaufen? Ist er reingekommen auf Empfehlungen? Ist er reingekommen über eine Bewertung der Immobilie, weil er wissen wollte, was seine Immobilie wert ist? Oder ist er klassisch reingekommen über irgendeine Lead-Generierung oder über einen Immobilien-Scout oder über Immowelt oder über unsere Seite? Da gibt es viele Möglichkeiten, wie er reingekommen sein kann. Natürlich wird das Ganze getrackt. Das ist aber im Endeffekt nur die halbe Wahrheit. Wenn Sie wirklich als Unternehmer nur danach schauen, dann fehlt Ihnen ja diese ganze Effizienzsteigerung, die nun mal eine, ich nenne es sehr oft Digitalisierung, ich nehme einfach diesen Überbegriff, weil das ist nicht nur künstliche Intelligenz, sondern einfach Dinge effektiver zu machen. Das können Sie ja sehr, sehr schwer messen. Genauso wenig können Sie natürlich schwer messen, dass andere Makler, die jetzt bei anderen Unternehmen sind, lieber zu von Poll rüberwechseln, weil es bei uns digitaler ist, weil es bei uns effektiver ist, weil wir mehr technische Tools haben, Das können Sie ja auch nicht messen, dass wir einen Zugewachs haben, dass wir Marktanteile gewinnen. Deutschland, nicht in jedem Standort, aber deutschlandweit grundsätzlich Marktanteile gewinnen, weil sich mehr Makler uns anschließen, die vielleicht auch diese moderne Digitalisierung, dieses moderne Arbeitsweise, diese technischen Tools auf dem iPad, KI-Avatar, Videos, ich weiß nicht was, gerne so arbeiten würden und dass vielleicht das Unternehmen, bei dem sie jetzt arbeiten, nicht diese Möglichkeiten hat. Deswegen ist es kein schlechtes Unternehmen. Es ist nur nicht so was digitalisiert. Großer Unterschied. Und das sicherlich, deswegen kann man es jetzt nicht nur runtertracken auf den einzelnen Lead. Das macht der Herr Gast gerne. Ja, ich weiß. So, kriegen wir immer unsere Auswertung, was. Und aber grundsätzlich ist es das ganze Ökosystem, was im Endeffekt natürlich dazu führt und was jetzt auch mit Sicherheit in den für die Zukunft, nähere Zukunft anstehenden Go International natürlich auch ein USP sein könnte, wenn man nun mal, weil gerade jetzt, ob diese Standorte irgendwo in Südeuropa sind oder Nordeuropa oder im Grunde genommen, die haben alle das gleiche Interesse. Man schließt sich einem Netzwerk, einer Marke an, weil man Kunden zugeführt haben möchte, im weitesten Sinne. Natürlich möchte man, dass die Marke stark ist, dass die Marke bekannt ist, dass die Marke gut aussieht, aber grundsätzlich schließt man sich an Netzwerk an, des Netzwerkgedanken wegen. Und natürlich auch hier wird gewisse digitale Tools, die andere gar nicht haben, Punkt, werden natürlich eher dazu führen, dass die Qualität der Gespräche, die wir haben werden mit Menschen an anderen Standorten, die mit uns darüber sprechen wollen, ob sie vielleicht ihren eigenen bestehenden Brand umfirmieren in Hand von Paul Brand und die Schaufensterwerbung tauschen, den Aushang tauschen, ja, wird natürlich auch eine gewisse Dynamik annehmen. Genauso wird das natürlich, sage ich mal, für die Commercial-Büros in Deutschland, da gibt es noch viele Dinge, die wir tun könnten. Also es ist das gesamte Ökosystem, wo man jetzt nicht nur runtertracken kann, wie viele Leads kamen aufgrund von irgendwelchen Landingpages, die wir irgendwie generiert haben. Weil würden wir, glaube ich, nur das tun, wäre das zu hinterfragen, das ein oder andere, die ein oder andere Maßnahme. Aber auch da gibt es sicherlich, ohne jetzt da großartige Brücken zu schlagen, aber da gibt es sicherlich auf dieser Welt viele Unternehmen, die investieren sehr, sehr viel in eine Digitalisierung, ohne dass die Zahlen wirklich schon schwarz sind.
Aber also ich merke, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass das auf jeden Fall eher das Thema Digitalisierung ist ja ein Herzstück der Von-Poll-Strategie. Oder doch nicht?
Ich würde nicht sagen ein Herzstück. Es ist sicherlich so, wir sind im Zeitalter der Digitalisierung und wenn Sie etwas machen, dann machen Sie es richtig. Dann machen Sie es mit Leidenschaft. Im Endeffekt ist natürlich so, diese Basics, die dieses Unternehmen hat mit Dienstleistung, Qualität, Vertrauen, das ist das Wichtige. Das führt im Endeffekt dazu, dass Menschen mit uns arbeiten wollen, dass Makler zu uns kommen möchten, dass Kunden mit uns arbeiten wollen, dass Verkäufer mit uns arbeiten wollen. Viel interessiert das Digitale gar nicht. Nice to have. Ja? Also Herzstück, nein. Es wird wichtiger und wichtiger und wichtiger. Und es wird sicherlich in der Zukunft mehr dazu führen, dass sich das ein oder andere Unternehmen, lassen Sie mich so formulieren, das ein oder andere Unternehmen sich moderner und digitaler und effektiver präsentieren wird.
That's it. Definitiv. Aber also, ich möchte da jetzt nicht drauf rumreiten, ja. aber wenn ich mir die Top-Makler-Brands in Deutschland angucke und mir auf der Kundenseite, wenn ich mich dort überall einlogge, überall Kunde bin und mal gucken, zu welchem Anteil der Customer Journey kann ich die denn überhaupt digital abbilden? Ja. Dann würde ich sagen, ist von Paul schon, sagen wir mal, eher am Horizont, am einen Ende des Kontinuums und der Großteil der Marktbegleiter ist noch nicht ein Großteil dieser Strecke eben gegangen.
Also ich sehe, dass sie das ausprobiert haben, weil das muss man ausprobieren. Ja, das ist richtig, aber es ist nicht alles. Weil im Endeffekt ist es dann doch so, wenn Sie als Makler auch ohne digitale Tools eine ehrliche, transparente, man kann auch immer noch telefonieren, das geht. Ja? Man ruft Menschen einfach
an. Sollte hoffentlich immer noch das Hauptgeschäft.
Genau, ja. Man kann das auch alles wunderbar ohne digitale Tools machen. Es ist aber unausweichlich so, ob Sie das möchten, ob ich das möchte, ob der Herr Gast, die Welt entwickelt sich in eine gewisse Richtung. Und es ist unausweichlich, dass das wichtiger und wichtiger werden wird. Punkt. Nicht nur für von Pollimmobilien, sondern und nicht nur für die Immobilienbranche, sondern es ist, wie es ist. Und da ist einfach der Punkt. Ich würde nicht sagen, dass es ein Herzstück ist, weil das Herzstück ist prinzipiell noch, eine Dienstleistung sowohl dem Kunden als auch dem Partner, / Makler gegenüber zu bieten, die einfach gut ist, die einfach ehrlich ist, die einfach, dass man auch permanent versucht, sich zu verbessern, aus Unternehmersicht Fehler besser zu machen und so weiter und so fort. Das ist weiterhin das Entscheidende, in meinen Augen.
Okay, aber dann die digitalen Touchpoints da präsent
zu sein. Das wird wichtiger und wichtiger. So. Aber es ist jetzt nicht mehr wie vielleicht vor 5 Jahren, dass es nice to have war. Das sind wir schon weit, weit drüber hinaus. Und es wird sicherlich auch in der Zukunft mehr und mehr Menschen geben, wo dieser Punkt, der ganz entscheidend ist, das muss jetzt nicht unbedingt mit dem Alter zusammenhängen. Natürlich geht man immer davon aus, dass jüngere Menschen automatisch digitaler durch die Welt gehen. Aber natürlich wird das mehr und mehr und mehr so sein, dass Menschen das einfach erwarten, weil der eine oder andere es hat und dann mehr und mehr, ach, ihr habt das gar nicht.
Ja. Sehr gut. Ja, Digitalisierung haben wir drüber gesprochen, Wachstum haben wir drüber gesprochen. Wir haben noch nicht so richtig über den Markt gesprochen, Herr Ritter, und Ihr Blick. Vielleicht fangen wir mal klein an mit dem Frankfurter Markt. Ja? Commercial ist auch häufiger zwischendurch gefallen, dass Sie da durchaus noch Raum für Wachstum sehen.
Ich sehe überall Raum für Wachstum.
Wirklich überall.
Hausverwaltung, Finanzierung. Ich habe noch so viele, oder nicht nur ich, sondern wir, ja, so die Geschäftsleitung. Wir haben noch so viele Dinge im Kopf. Alles zu seiner Zeit. Und das ist nun mal, man kann auch immer nur eins nach dem anderen. Man kann ein paar Dinge gleichzeitig machen, aber theoretisch kann man nur eins nach dem anderen machen. Also grundsätzlich ist natürlich so, wir sind weiterhin in einer gewissen Erholungsphase. Das waren wir auch im Jahr 2025, das waren wir auch im Jahr 2024. Eigentlich so Anfang 2024 fing es schon an, dass irgendwo die Märkte sich gedreht haben. Das fing natürlich an, dass sich zuerst die Nachfrage gedreht hat. Und dann sicherlich mit einem gewissen Nachlauf, wenn ein Nachfrageüberhang ist, führt das in der Regel dann auch dazu, dass Sie sowohl auf der Kauf- als auch auf der Mietseite mehr und mehr Abschlüsse haben. Und dementsprechend war schon eine gewisse Konsolidierung beginnend vielleicht Q2 24, vielleicht. So. Und sicherlich auch das Jahr 25. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen werden ganz viele Unternehmen ihre Statistiken präsentieren, dass die Preise in Deutschland zwischen 3 und 4, je nach Region, sage ich jetzt, zwischen 3 und 4% gestiegen sind. Der ein oder andere Bereich wird vielleicht ein bisschen mehr gestiegen sein, der eine oder andere ein bisschen weniger. Trotzdem sind wir noch in so einer Erholungsphase, weil wir immer noch nicht, wir haben noch nicht diese Höchstpreise wieder, die mal waren. Und da gibt es Bereiche im Commercial, das hat natürlich einen ganz anderen Impact auf die Zinspolitik der Banken, wo ganz rationale Gründe, Zahlen in der Regel mehr ausschlaggebender sind. Da gibt es jetzt nicht die Gründe des Eigenheims und des Schutzes und des, so dass hier noch definitiv ein größerer Nachholbedarf ist, wenn man jetzt einfach mal nur die Zahlen schaut, die Preise im weitesten Sinne mal einfach gesagt schaut, sind wir im Commercial schon noch unter dem Niveau, wo wir mal waren, während man im Residential, das heißt Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, sich schon wieder annähert. Und sicherlich das Jahr 26 wird auf eine gewisse Art und Weise, wenn nicht irgendwelche schwarzen Schwäne und Geopolitik, ohne jetzt Namen zu nennen, dies ändern sollten, werden wir wahrscheinlich 26 ein Jahr haben wie 25. Weiterhin Erholung, weiterhin moderater Wachstum. Aber dadurch, dass auf dem Mietmarkt die Preise zumindest in den letzten 2 Jahren stärker gestiegen sind als auf dem Kaufmarkt, wird das natürlich leider, sage ich jetzt nicht aus unternehmerischer Sicht, aber leider wird das dazu führen, dass viele Menschen wieder über einen Kauf nachdenken müssen, weil der Anteil der Miete am verfügbaren Einkommen überproportional steigt. Leider für den Mensch, so meinte ich.
Ja. Die politischen Rahmenbedingungen, versuchen Sie die mitzugestalten, als einer der größten nationalen Player auch?
Man versucht natürlich in dem ein oder anderen Gespräch, in dem Sinne, in der ein oder anderen Podiumsdiskussion, in der ein oder anderen Runde, wo man eingeladen ist, Expertenrunde, versucht man natürlich schon irgendwo seine Ideen und seine Meinung kundzutun. Nur auch hier ist es halt leider so, die Schrauben, an denen man drehen müsste, um diesen Mietmarkt, das Angebot an Wohnungen, die gebaut werden müssen, an Immobilien, die entstehen müssten, sagen wir es im weitesten Sinne, diese Schrauben sind schon seit Jahren bekannt. Da ist die, über die ist schon x-mal diskutiert worden. Es ist halt relativ schwierig, an ihnen zu drehen. Weil grundsätzlich ist es so, aufgrund der Tatsache, wie nun mal die Baukosten gestiegen sind, jetzt Vergleich Prä-Pandemie, ja, im weitesten Sinne, alles, was nach Pandemie kam. Da gibt es sicherlich auch wieder unterschiedliche Statistiken, aber im weitesten Sinne reden wir hier irgendwo von zwischen 35% und 45% Preissteigerung. Für Rohmaterialien, für den Bau und für Dienstleistungen, Löhne, Gehälter ebenfalls. Das kann man ja nicht mehr zurückdrehen. Die Rohstoffe, die Gehälter. So. Heißt, es gibt im Endeffekt mal als Kernpunkt, gibt es nur eine oder die einfachste, die effektivste, lass es mich so sagen, die effektivste Art und Weise, auf eine gewisse Art und Weise ein Bauen zweiter Klasse zu ermöglichen, was einfach einfacher ist, was billiger ist, was weniger Vorschriften. Die Vorschriften sind nicht das, was Geld kostet, aber weniger Dinge, keine Kellerräume, einfach Trittschallboden, einfache, dünnere Wände. Ja, das wird eine einfachere, einfach muss nicht immer schlechter sein, aber eine deutlich einfachere Art und Weise des Bauens sein. Aber nur so lassen sich die Kosten für die Herstellung von Wohnfläche wirklich reduzieren. Und nur so wird man dann kaufmännisch in der Lage sein zu sagen, okay, das, was wir da gebaut haben, können wir für 10, 11, 12 Euro pro Quadratmeter vermieten. Und nur so kommen wir überhaupt in den Markt rein. Weil ansonsten bei den Kosten, die da entstehen, muss ich nun mal für ca. 20 Euro den Quadratmeter vermieten. Ansonsten mache ich es ja nicht als Unternehmer, als Bauträger. Ja? Ja. Ansonsten baue ich nicht. Warum soll ich das tun? Und das ist grundsätzlich... Das ist der erste politische Ansatz. Da muss man einfach an gewissen Sachen wie Stellplatzsatzung, Tiefgarage, Keller, ja, das wird irgendwo ein Kompromiss sein. Aber das ist dann nun mal der Preis dafür. Also auch Kompromiss an den Quadratmeter Fläche, der wird einfacher sein. Der wird nicht so komfortabel sein. Da werden viele Dinge. Man soll ja nicht jetzt an Brandschutz sparen. Vorsicht. Natürlich nicht. Aber da gibt es schon Möglichkeiten, das Bauen. Da gibt es auch viele unterschiedliche Statistiken. Der eine redet von 15%, andere reden von 20%, wie man das Bauen günstiger machen könnte. Andere reden nur von 10%. Aber man sollte mal damit beginnen. Und was man natürlich sonst noch machen könnte, wir haben im Endeffekt in ganz Deutschland, ob es jetzt im Rheinland ist oder im Rhein-Main-Gebiet, man hat ja für jedes Grundstück hat man einen Bebauungsplan. Ja, so am einfachsten Sinne, wo definiert ist, was man auf diesem Grundstück bauen darf. Würde man auch da politisch rangehen und würde vielleicht die Möglichkeit der Bebaubarkeit der einzelnen Grundstücke erhöhen. Viele Bebauungspläne gehen noch irgendwo zurück auf die 70er, auf die 80er Jahre, schön Einfamilienhaus, jeder hat sein Auto vorm Garten stehen, das amerikanische Modell. Das haben wir nicht mehr. wird aber natürlich auch da politisch nicht einfach werden, wenn dann der Nachbar klagt, dass auf dem Nachbargrundstück doppelt so groß, nicht doppelt so groß, aber 20% mehr gebaut werden darf oder was weiß ich was. Aber da muss ein gewisser politischer Mut da sein zu Veränderungen. Ansonsten wird man das nicht lösen können.
Und wenn Sie jetzt ein, zwei Wünsche an die Politik äußern könnten, oder Sie wären jetzt selber der Bauminister Deutschlands.
Kann ich denn als Bauminister einfach Dinge umsetzen?
Wahrscheinlich nicht, ja. Also, aber was würden Sie angehen?
Ich würde mir grundsätzlich von der Politik, weil die Probleme sind ja bekannt, aber wir haben natürlich auch so ein bisschen das Problem, wir haben eine Parteienlandschaft, wir haben eine Koalition und grundsätzlich haben wir komplett unterschiedliche Vorstellungen in dieser Koalition. Deswegen habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Aber ich sage, dass wenn ich einen Wunsch hätte, die Probleme sind ja bekannt und es ist eigentlich auch bekannt, was man dafür tun müsste, dass das Widerstand, dass es vielleicht bei der einen oder anderen Partei ein paar Wählerstimmen, im Endeffekt geht es immer noch um dieses Land, in dem wir leben, was eigentlich ein fantastisches Land ist. Ja, es wird im Moment viel geklagt, viel mehr als früher, dies ist schlecht, das ist schlecht, jenes ist schlecht. Ich bin dankbar und demütig, dass ich hier aufleben durfte und es ist immer noch ein fantastisches Land. Vielleicht ist es ein kleines bisschen schlechter als vor ein paar Jahren, mag sein, in vielerlei Dingen, aber nichts, was wirklich entscheidend ist. Was ich mir wünschen würde, ist, dass ein gewisser Mut und ein gewisser Demut, Mut und unternehmerischer Gedanke in dieses Land zurückkommt. Das wir vielleicht in den 70er Jahren hatten. Da war die Welt aber ganz anders, deswegen ist nicht zu vergleichen.
Wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne werfen, von Poll 2030, 2035. Wie stellen Sie sich Ihre Gruppe in 5 bis 10 Jahren vor?
Kann ich Ihnen nicht sagen. Im Endeffekt ist es so, man sollte permanent versuchen, sich zu reflektieren, finde ich, als Mensch in seinem privaten Umfeld, in seinem geschäftlichen Umfeld. Man sollte permanent versuchen, sich zu reflektieren und sich auch auf eine gewisse Art und Weise permanent versuchen, an neue Situationen anzupassen. Alte Zöpfe abzuschneiden, dieser Spruch früher war, aber das haben wir schon immer so gemacht, das gibt's bei uns nicht. Und deswegen kann ich Ihnen eigentlich gesagt nicht sagen, was 2030 ist, weil diese Weitsicht habe ich nicht. Mit Sicherheit werden wir bis 2030 ganz viele Dinge verbessert haben, ganz sicher. Wir werden mit Sicherheit uns weiterentwickelt haben. Das muss nicht unbedingt heißen, dass wir dann 1000 Büros haben. Das können auch weniger, deutlich weniger sein. Das ist ja nicht das Entscheidende. Es gibt keinen Preis zu gewinnen, dass möglichst viele Fähnchen auf der Fahne sind. Denn im Endeffekt müssen Sie auch, wenn Sie irgendwo eine Partnerschaft eingehen aus Unternehmersicht und irgendwo ein neues Büro eröffnen mit jemandem zusammen, im weitesten Sinne, muss das ja auch passen. Das muss ja auch jemand sein, wo Sie sagen, okay, mit dem will ich geschäftlich, weil privat wie geschäftlich, es sind Beziehungen. Auch geschäftlich ist es eine Beziehung. Und nur wenn Sie ein gutes Gefühl haben, machen Sie das. Wenn Sie kein gutes Gefühl haben, dann lassen Sie es. Es gibt Ihnen Kopfschmerzen. Und dementsprechend geht es nicht darum, wie viel Büros und wie viel dies und wie viel das. Was man sicher sagen kann, wir werden mit Sicherheit in 5 Jahren wesentlich weitergekommen sein, dieses Unternehmen zu verbessern im weitesten Sinne. Was das aber wirklich bedeutet, das kann ich Ihnen nicht sagen. Weder Umsatz, noch Büros, noch Länder, noch irgendwas. Das ist auch nicht das Target. Das Target ist im Endeffekt, wenn man als Unternehmer immer versucht, irgendwo sich weiterzuentwickeln, privat wie geschäftlich, unternehmerisch geschäftlich, sich weiterzuentwickeln, dann wird man 2030 weiter sein als jetzt. Was das genau heißt, ich habe keine Ahnung.
Nochmal zurückkommen auf den Eingang des Gesprächs. Ja. Da haben wir über Vertriebsauftakt und Ehrung der besonders erfolgreichen Mitarbeiter gesprochen. In welcher Größenordnung muss ich zum Beispiel das Thema in den unterschiedlichen Kategorien, wie erfolgreich muss ich dort sein, um bei Ihnen auf der Bühne zu stehen?
Dadurch, dass es Kategorien gibt, ja, und es gibt eine ganze Menge Kategorien, weil Im Endeffekt ist es nicht so, es ist für uns nicht nur interessant oder ehrenswert oder wer den meisten Umsatz gemacht hat, da gibt es Kategorien für Makler, ja, der einzelne Makler an sich, dann gibt es Kategorien für ganze Büros, es gibt Kategorien für die Anzahl der Umsätze, man kann rein theoretisch auch, ich sag mal, in einem Gebiet, wo vielleicht die Kaufpreise nicht so hoch sind und dementsprechend das Volumen des Umsatzes durch die niedrigeren Kaufpreise gar nicht so hoch sein kann, man hat aber in Summe sehr, sehr viel verkauft, einzeln verkauft, das können auch kleinere Sachen sein. Und dann hat man natürlich auch gewisse Regionen. Man hat Großstädte, man hat Metropolregionen, man hat Kleinstädte, man hat ländliche Regionen. Das sind natürlich überall Unterschiede. In der ländlichen Region, in der Kategorie, vieles ist ländlich. 1 Million Euro Umsatz zu machen, Quartageumsatz, ist eine Wahnsinnsleistung. Während natürlich in gewissen Metropolregionen das natürlich wesentlich mehr ist. Aber dadurch, dass auch in Metropolregionen, jetzt Berlin etc., Hamburg, da gibt es ja nicht ein Büro. Da sind ja viele Büros und theoretisch ist jeder, auch wenn die in einem Großraum alle zusammenarbeiten, das ein Team ist, hat trotzdem jeder sein Gebiet und jeder macht seinen eigenen Umsatz. So. Ist das so in Zahlen nicht zu beziffern? Kann ich auch leider nicht mit dienen. Aber nochmal, da gibt es auch für Zuführung. Wer hat die meisten Zuführungen gemacht? Mhm. Ja, weil auch das ist natürlich im Netzwerk ein wichtiger Punkt. Ein Netzwerk lebt immer davon, dass die Menschen das Netzwerk auch nutzen. So, es bringt im Endeffekt nichts, wenn man Teil eines Netzwerkes, ob das jetzt von Toll ist oder ob das was ist, und dann sitzt man irgendwann am Schreibtisch und wartet die ganze Zeit, dass irgendjemand etwas zuführt.
Ja.
Auch nicht der richtige Gedanke.
Das stimmt, ja.
Aktiv. So, und da gibt es viele Kategorien, wo wir einfach sagen, okay, das ist jemand, der versucht hat, es besser zu machen.
Ja. Dankeschön. Ja, also wir haben über Sie als Unternehmer gesprochen, wir haben über von Poll Immobilien als Gruppe gesprochen, wir haben viel über Digitalisierung gesprochen, ja. Und wir haben über Wachstum gesprochen. Haben wir was vergessen?
Wo gehen Sie? Sonne tanken.
Ich gehe auch tatsächlich schon mal gerne in Andalusien Sonne tanken. Also da bin ich schon als mit meinen Eltern, damals noch im Ford Scorpio. Mein Vater hat mich...
Das sind aber 2600 Kilometer, das war eine Reise.
Da sind wir runtergefahren tatsächlich. Ich saß meistens in der Mitte, meine beiden Brüder links und rechts neben mir. Ja, und dann haben wir die in 2 oder 3 Übernachtungen sind wir dann nach Andalusien zwischen Granada und Malaga gefahren, in der Regel. Almunieca.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Ben Almadena ist mir spontan eingefallen. Aber
ja, genau. Ja. Also da gehe ich gerne Sonne tanken.
Mhm. Ja, ist ein Stückchen weiter unten.
Ja, aber ich habe jetzt tatsächlich auch mit meiner Familie, habe ich auch den Atlantik entdeckt, in Frankreich.
Und auch den spanischen Atlantik. Ja, ist auch schön. Irgendwo Tarifa, das Stückchen weiter, völlig überraschend. Ist es ein anderes Meer, ist ein anderer Strand, ist ein anderer Wind, ist ein auch gut. Also, das ist eine Glaubenssache, ja, beides ist gut. Aber es ist tatsächlich, sobald man an Tarifa entlang zur Atlantikküste, Cadiz, Sevilla, ist tatsächlich anders. Auch schön.
Ja, und dann Richtung Portugal, Faro.
Und außerhalb von Europa?
Ich fahre jetzt tatsächlich über Ostern auf eine Hochzeit nach Mexiko.
Oh.
Guter Freund heiratet von mir in Guadalajara.
Mhm.
Freue ich mich schon sehr drauf. Ja, insgesamt so Mittelamerika finde ich auch. In Panama und Costa Rica.
Ja,
sind auch sehr, also weil es da so eine sehr reiche Fauna und Flora gibt.
Keine Costa Rica.
Ja, also wirklich.
Panama ist weniger, ist little Miami.
Aber ja, Panama waren wir auch eher mit Straßensperrblockaden beschäftigt. Ja, aber trotzdem sehr. Sehr, sehr lohnenswert. Ja, also letztendlich, wo sind Sie außerhalb Europas gerne unterwegs?
Ich habe vor ein paar Jahren relativ neu Mauritius für mich entdeckt. Ich reise sehr viel, also bin viel in meinem Leben gereist, dankbar dafür, dass ich sehr viel sehen durfte: Politik, Religion, Wirtschaft, Kulturen, Länder. Und habe vor ein paar Jahren Mauritius aus vielen sehr spannenden und sehr interessanten Gründen für mich entdeckt. Aber das ist dann vielleicht eher
Das für den nächsten Podcast.
Zeit für den Reisepodcast, den Sie irgendwann noch machen wollen.
Ja, genau. Ja, meine Frau ist bei der Lufthansa, deswegen haben wir so ein bisschen.
Sehr gut.
Bisschen Kerosin ist immer im Blut unterwegs. Genau. Ja, herzlichen Dank.
Danke, dass Sie da waren.
Danke an Sie. Und meine abschließende Frage: Haben Sie eine Empfehlung für mich, wen ich unbedingt mal als Gast in den Podcast einladen sollte?
Mit wem ich mich in den letzten anderthalb Jahren unheimlich gerne unterhalten habe, weil ich es sehr interessant fand, mich mit ihm zu unterhalten, ist der Professor Vogtländer. Er war, glaube ich, noch nicht
bei Ihnen. Nein.
Dann haben Sie meine Antwort.
Ja, sehr gut. Können Sie mir vielleicht ein Intro machen zu ihm? Er wohnt zwar gar nicht so weit weg.
Wollte ich gerade sagen.
Ist ja auch mal eine
kürzere Anreise, oder?
Ja.
So. Ja. Da können Sie fast laufen, vermutlich.
Ja, ich glaube, ich bin Leverkusener, oder? Oder Bonner?
Ich glaube, Leverkusen.
Leverkusen.
Ja,
genau. Ich meine, ich hätte ihn auch schon mal in der Bayer Arena gesehen.
Ja.
Herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.
Herr Ritter, und dann alles Gute für 2026.
Alles Gute für Sie und spannende Podcasts.
Dankeschön.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hören wir immer alle zwei Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.